Wenn ich mit einem Anfängerhund in einem Flughafen suchen gehe, dann wird er das nicht leisten können. Dann wird er so abgelenkt sein. Wenn nicht der aber trainiert ist, dann kann der während Bauarbeiten eine Suche machen. Dann können die Suche machen, wenn irgendwo ein Haus zusammengebrochen ist und alles voller Angst, Stress und so weiter ist. Die lernen, Ablenkungen zu akzeptieren, zu ignorieren, sich zu konzentrieren auf das, was sie tun. Und man gibt ihnen das, was sie genetisch gerne machen.
Und willkommen zu dieser neuen Folge von Soziopositiv, dem Hunde-Podcast von Kynologisch und mir, der Sonja. Unser Thema heute ist Nasenarbeit mit Hunden und was damit alles möglich ist. Hier hört ihr meinen Hund Bernie, der mit seiner Nase einen Keks findet und mit seiner Leistung sehr, sehr zufrieden ist. Natürlich bin ich auch total stolz auf ihn, aber die Hundenase kann noch so, so viel mehr und ist ein echtes kleines Wunderwerk. Und ich glaube, niemand kann das so schön beschreiben wie unsere Dozentin Dr. Ellen Binder im Anatomie-Webinar der Kynologisch-Ausbildung für Hundetrainerin.
Bei der Nase, die Nase, ne, der Hund ist ein Makrosomat. Die Nase ist ein kleines Wunderorgan. Da wird die Temperatur angepasst, die Luftfeuchtigkeit wird angepasst, die Luft wird gereinigt. Nicht Individualerkennung, Territorialerkennung, sozialen Status, sexuellen Status. Das ist Facebook-Lesen für Hunde. In der Nasenhöhle befinden sich die Nasenmuscheln. Das sind ganz viele kleine, wunderschöne Gebilde. Guckt euch die Symmetrie an. Also wunderschön hier diese Muscheln, diese Struktur. Also Natur ist einfach was Wunderschönes. Ja, ich bin Biologin mit Leib und Seele.
Und um noch tiefer in das Thema einzusteigen, habe ich mir eine Gästin eingeladen, nämlich Katja Leicht. Katja ist Doktorin der Biologie mit einem Diplom in Verhaltensbiologie und Ökologie und sie hat in Evolutionsbiologie promoviert. Sie lebt in der Schweiz und arbeitet im Veterinärdienst Aargau im Bereich Tierschutz mit Fokus auf Hunde sowie Wild- und Heimtiere. Und was das mit Tierschutz und Nasenarbeit zu tun hat, was die Hundenase alles kann und was für eine coole Socke ihre Hündin Maggie ist, das erzählt sie uns jetzt. Hallo Katja.
Hallo Sonja, guten Morgen.
Guten Morgen, schön, dass du da bist.
Ja, freut mich auch, dankeschön.
Katja, das ist ja eigentlich hier ein Hunde-Podcast, aber ich habe gelesen, du hast auch was mit Fledermäusen am Hut. Erzähl doch mal.
Ja, jetzt dachte ich, wir reden über Hunde, jetzt reden wir über Fledermäuse. Kein Problem. Nein, die Fledermäuse, das hat vor ein paar Jahren angefangen. Tatsächlich haben, während ich doktoriert habe, Kolleginnen ausgenutzt, dass ich ein bisschen Schwierigkeiten habe, Nein zu sagen, wenn Dinge irgendwie verlockend sind. Und dann bin ich angefragt worden, ob ich bei der Stiftung Fledermausschutz in Zürich in der Wildtierpflege mitmachen möchte. Da kann man, weil manchmal finden Leute verletzte Fledermäuse, geschwächte Fledermäuse und da gibt es eine Auffangstation für die Tiere. Und da habe ich dann angefangen, als Freiwillige zu arbeiten. Zeitlang habe ich das auch hauptberuflich gemacht. Dann wieder freiwillig. Es ist einfach unfassbar niedlich, die kleinen Fledermäuschen. Also es ist nicht so einfach, man braucht eine Ausbildung dafür. Wenn man die dann zu Hause pflegt, also eine eigene Pflegestation zu Hause hat, braucht man Bewilligungen dafür. Macht auch Sinn, Fledermäuse sind keine Hunde und Katzen. Es ist ein bisschen komplexer, die zu versorgen. Und auf der anderen Seite habe ich mich da auch mit dem Artenschutz beschäftigt. Fledermäuse sind geschützt, die meisten Arten sind bedroht. Es gibt sehr viele Arten. Deutschland hat über 20 Fledermausarten, die Schweiz sogar noch mehr. Und der Schutz von Fledermäusen, den fand ich auch immer recht spannend. Und so bin ich tatsächlich auch, um jetzt den Link zu den Hunden zu kriegen.
Großartig, genau das war der Plan.
Genau, bin ich ein bisschen in die Spürhundearbeit reingerutscht. Weil Fledermäuse, wie schon gesagt, ein bisschen Schwierigkeiten haben, mit so vielen Menschen klarzukommen. Die leiden unter Dingen, die für uns okay sind. Ganz großes Thema ist Lichtverschmutzung. Fledermäuse können damit nicht umgehen. Und ein anderer Punkt sind Windenergieanlagen. Wir finden das ja wunderbar, erneuerbare Energie, ne? Wind gibt's immer. Für Fledermäuse ist es effektiv ein Problem, je nachdem, wo die Anlagen stehen und wann die Anlagen laufen. Fledermäuse müssen nicht mal in die Rotoren reinfliegen, um dabei umzukommen, sondern es reicht, wenn sie in die Nähe kommen, weil der Druck durch die Rotoren bei denen die Organe platzen lassen. Das nennt sich sogenanntes Barotrauma und dann sind sie eben tot. Und Wenn man diese Anlagen aufstellt, muss das berücksichtigt werden, ob es da Fledermäuse gibt. Dann dürfen die Windräder zu bestimmten Zeiten und Windstärken nicht sich drehen wegen Fledermausaktivität. Das ist alles schön und gut, aber man muss hinterher auch gucken, ob diese sogenannten Abschaltalgorithmen auch Sinn machen. Das heißt, werden Fledermäuse getötet, ja oder nein? Und wenn man sich so eine Fläche anschaut, auf der die Windräder stehen, ist ja nicht unten alles geteert und man kann einfach drüber laufen und schauen, ob da Fledermäuse liegen. Nein, man muss sie suchen. Und wer mal versucht hat, eine Fledermaus mit 5 cm Größe, die braun ist, in einer Wiese oder einem Feld zu finden, der wird merken, das ist nicht möglich. Also man braucht ewig und dafür werden die Hunde ausgebildet. Und das, also ich muss zugeben, dass die Schweiz nicht so das riesige Windenergieland ist. Aber ich fand die Arbeit spannend. Ich dachte, wenn es mal jemand interessiert, mache ich das. Und ich hatte damals ein Mitbringsel aus meiner Kynologisch-Basisausbildung bekommen, meine kleine Terrier-Dackel-Hündin von Tierrennot Odenwald. Und die hat echt Pupf. Und dann habe ich die dazu benutzt. Und das war wirklich witzig. Die hat wahnsinnig Spaß dran. Und der Vorteil ist, durch den Job beim Fledermausschutz hatte ich Zugang zu sehr, sehr, sehr vielen toten Fledermäusen. Und um einen Hund gut auszubilden, braucht man einfach gutes Probenmaterial, wenn man das so sagen will. Und da hatte ich einfach Zugang. Und so hat es im Prinzip angefangen mit der Spürhundearbeit mit meinem kleinen Hund.
Wie muss man sich das vorstellen? Wie sieht euer Alltag so aus? Also seid ihr jeden Tag unterwegs und sucht Fledermäuse zusammen?
Das wäre voll schön. Wie gesagt, in Deutschland ist es so, dass Hunde schon eingesetzt werden unter Windenergieanlagen. In der Schweiz noch nicht. Wir haben, also in der Schweiz ist der größte Windpark, glaube ich, 3 Räder groß oder 4. Also es sind ganz andere Dimensionen. Die wollen jetzt einen Park bauen im Kanton Solothurn und da soll dann vertraglich rein, dass mit Hunden gesucht werden muss. Aber das ist noch nicht so weit, weil zig Einsprachen, ne? So ein Bau ist nicht so einfach rechtlich. Und deswegen waren wir in dem Bereich. Ich habe mich selber überprüft, dass mein Hund das kann, nach wissenschaftlichen Methoden. Weil sonst sagt man ja, mein Hund kann das, aber merkt nicht, dass da Fehler drin sind im System und der Hund in realistischem Umfeld nichts können würde. Also wäre sie im Prinzip gut, aber mangels Einsatzmöglichkeiten habe ich mich dann im Nasenarbeitsbereich in andere Richtungen bewegt. Aber der Hund hat Dinge gelernt, ich habe Dinge gelernt, deswegen war das eigentlich ganz hervorragend so zum Einstieg.
Großartig. Wir haben jetzt hier ein total komplexes Beispiel für Nasenarbeit und ein Beispiel, was mir jetzt gar nicht so im Kopf war tatsächlich, dass man durch Nasenarbeit Artenschutz betreiben kann. Und ich weiß, da gibt es noch andere Beispiele. Ich habe gelesen, dass auch, welche Tiere waren es noch? Der Feldhamster und Haselmäuse und viele bedrohte Tierarten, die man als Mensch natürlich schwer finden und beobachten und zählen kann, dass da ganz viel gemacht wird. Hast du da noch weitere Beispiele?
Ja, Hunde kommen immer mehr in dem Bereich. Es ist so ein bisschen Frage, was ist Artenschutz? Du hast jetzt Haselmaus und Feldhamster aufgezählt. Da werden Nester gesucht, da werden Höhlen gesucht, um die Tiere effektiv zu schützen. Auch das mit den Fledermäusen ist ein effektiver Schutz der Arten. Dann haben wir aber auch im Artenspürbereich Fälle, wo wir invasive Arten suchen. Das heißt Arten, die andere Tierarten verdrängen. Sowohl im Artenschutz als auch bei diesen invasiven Arten ist, ja, solange es kein wirtschaftliches Interesse hat, ist es mit dem Geld ein bisschen schwierig. Und selber ein Projekt aufzubauen, wäre super genial, sicher sehr, sehr sinnvoll. Aber irgendjemand muss einem auch den Lebensunterhalt bezahlen. Und wenn man dann invasive Arten hat, die für uns ein wirtschaftliches Problem darstellen, da sind dann plötzlich Gelder da und da kann man dann solche Dinge auch machen. Also zum Beispiel eben, ich habe auch eine Zeit lang mit meiner Terrierhündin Fischotter gesucht, beziehungsweise Fischotterkot. Fischotter finden ist schwierig und vor allem vielleicht auch weder für den Fischotter noch für den Hund so klug. Aber alle Tiere müssten irgendwann Häufchen machen. Und um nachzuweisen, ob es Fischotter gibt, reicht es, wenn die den Kot anzeigen. Und im Kanton Aargau, wo wir das gemacht haben, gibt es eben, der Fischotter kommt zurück in die Schweiz. Es war nicht klar, ob es den im Kanton Aargau schon wieder gibt. Und dann haben wir quasi den Kot gesucht, aber keinen gefunden. Also offensichtlich ist der Fischotter noch nicht wieder im Aargau. Das sind dann Sachen, wo man dann Maßnahmen ergreifen kann, wenn man den Fischotter findet, dass man Schutzmaßnahmen ergreift. Wenn man jetzt über invasive Arten redet, dann sind solche Sachen wie dieser Albi, dieser asiatische Käfer, der kommt und der wird eingeschleppt über Holzpaletten in der Regel, von so Steinen. Also Steinen werden auf Holzpaletten geliefert und da sind diese Käfer drin. Und wenn wir die in unsere Wälder kriegen, ist das natürlich ein massiver Verlust. Das ist schade für die Wälder, aber es ist ein enormer wirtschaftlicher Faktor. Und da wird dann viel Geld reingesteckt, dass Hunde ausgebildet werden. Es werden auch andere Methoden benutzt, aber auch Hunde, um zu überprüfen, ob diese Paletten frei von diesem Käfer sind. Das fällt auch im Prinzip in den Bereich Artenspürhund, aber jetzt nicht explizit Artenschutz. Der Fokus ist irgendwie ein bisschen mehr wirtschaftlich.
Verstehe. Bettwanzen hatte ich auch noch gehört, dass es Bettwanzenspürhunde gibt.
Genau, die gibt's auch. Ja, die sind tatsächlich sehr gefragt für Hotels und so. Oder eben, wenn Leute viel oder wenn Räumlichkeiten viel von verschiedenen Menschen bewohnt werden, kommen manchmal halt Bettwanzen rein und man will ja nicht, dass der nächste Gast und so dann da auch drin liegen muss. Und dann kommen diese Hunde zum Einsatz, die dann die ganzen Räumlichkeiten nach Bettwanzen abschnüffeln, ja.
Ja, Wahnsinn.
Ja. Sie können viel, die Hunde, ja, sie können viel. Und es ist halt praktisch. Man kann das in der Regel als Mensch fast alles auch. Es dauert halt viel länger und es macht viel weniger Spaß.
Ja, total. Wenn wir gerade von Spaß sprechen, ich glaube, viele HundehalterInnen im Alltag denken bei Nasenarbeit oft an so Sachen wie Beschäftigung für Hunde, also der Schnüffelteppich oder so Kekse im Gras suchen oder den Futterbeutel suchen. Ist das Nasenarbeit?
Ich würde sagen, es kommt darauf an, wie man Arbeit auch definiert. Ich finde, für einen Menschen hat Arbeit oft ein bisschen negativen Touch. Also es ist schön, wenn einem die Arbeit Freude macht, die man tut, aber es ist halt doch ein Muss. Wir müssen arbeiten, wir müssen Geld verdienen. Und das soll es halt irgendwie beim Hund nicht sein, ne? Der soll natürlich da hauptsächlich Spaß dran haben. Ja, von daher kann man sagen, es ist Nasenarbeit. Ich finde es wichtig, dass man dran denkt, dass es Spaß machen soll allen Beteiligten.
Total. Ja, also ich sehe das auch so, dass das einfach Spaß macht und man eine gute Zeit haben kann. Und ich glaube, man unterschätzt aber die Nase dadurch auch ein bisschen. Also ich kenne das von mir selber, dass ich irgendwie den Schnüffelteppich mit Keksen vollpacke und dann denke, oh, jetzt ist mein Hund aber ausgelastet. Und in Wahrheit ist das ja ein Witz, ein paar Kekse aus so ein paar Stofffetzen rauszuschnüffeln, wenn man sich überlegt, dass die tote Fledermäuse erschnüffeln oder Bettwanzen oder Drogen oder ganz krasse andere Sachen. Genau, ich finde es ganz spannend, so darüber nachzudenken, wie viel Spielraum das hat und wie weit man das so trainieren kann und fördern kann in einem Hund.
Ja, das ist auch für uns immer wieder spannend, weil ich arbeite selber nicht in dem so spezifischen Bereich, aber ich kenne natürlich Leute, die das machen, die dann auch versuchen, Dinge zu trainieren, von denen man nicht weiß, ob es funktioniert. Und immer dann auch Erkenntnisse haben, wie schwierig manche Sachen sein können und wie leicht andere Sachen sind. Es kommt immer auf den Stoff an. Jetzt gibt es ein Projekt, da haben sie versucht, Hunde drauf zu trainieren, Erdproben zu untersuchen, ob ein bestimmter Giftstoff da drin, also ein Pestizid oder was das war. Und das war wohl extrem schwierig, weil dieser Stoff wenig lösliche Teile hat. Und wenn die Teile sich nicht lösen, gehen sie nicht in die Luft. Und dann kann der Hund sie auch nicht riechen. Und da müssen quasi Methoden entwickelt werden, wie man die Proben bearbeitet, dass die Stoffe löslicher werden, dass der Hund überhaupt eine Chance hat. Und das sind solche Sachen, die weiß man vorher nicht, gerade wenn man nicht weiß, was genau riecht der Hund. Was nimmt er, um den Stoff zu identifizieren? Und wie verhält dieser Stoff sich? Das sind schon noch ganz, ganz spannende Sachen, wo man sagen muss, manchmal muss man einfach auch mal ausprobieren, ob es geht. Solche Ausprobiergeschichten macht man einfach mit sehr, sehr erfahrenen Hunden. Ne? Mit einem Anfängerhund kann man das nicht machen. Aber wenn die erfahren sind, die Hunde, kennen sie das Prinzip und dann kann man so Dinge da mal ausprobieren. Also ausprobieren ist schon durchdacht und es hat ein Schema dahinter, wie man die trainiert, die Hunde. Aber da gewinnt man sehr, sehr viele Erkenntnisse, was geht und was nicht geht.
Hast du da noch andere Beispiele?
Eine ganz spannende Geschichte, finde ich eigentlich. Man hat mal geguckt, wie das ist mit dem Geruch von Bananen und hat tatsächlich da den Hund mit dem Menschen verglichen. Wie gut riechen Hunde Bananen und wie gut riechen Menschen Bananen? Und hat festgestellt, dass das quasi gleich ist. Wahrscheinlich, es macht ja evolutionsbiologisch Sinn, so ein Mensch oder auch Primaten, die waren auch in dem Versuch mit dabei, macht doch Sinn, wenn die Bananen finden. Die haben sich davon ernährt und so und die Nase ist ein bisschen spezifischer drauf. Hund oder der Vorgänger vom Hund war jetzt wahrscheinlich nicht so richtig bananenaffin und dann haben die da auch nicht so eine Selektion drauf, dass man Bananen gut riecht und da haben die wirklich gleich abgeschnitten, Hunde und Menschen.
Das ist ja abgefahren.
Ja, das ist verrückt, ne? Habe ich auch gedacht.
Ich habe mich auch gefragt, wie das mit Gerüchen funktioniert, die man als Mensch gar nicht so wahrnehmen kann. Also ne, sowas wie Krankheitserreger oder Diabetes kann ja auch erschnüffelt werden von Hunden. Und wie bringt man das denen denn bei, wenn man das selber ja gar nicht irgendwie identifizieren und wahrnehmen kann?
Das ist tatsächlich nicht ganz so einfach, je nachdem, um was es geht. Also bei Diabetes, zumindest bei entweder Ober- oder Unterzucker, ich weiß nicht mehr genau, scheiden die Menschen Geruchstoff aus, Ketone. Und das weiß man. Und dann kann man entweder Ketone isolieren oder künstlich herstellen und die Hunde trainieren. Das geht dann ganz gut. Wenn man aber nicht weiß, was genau die schnüffeln, also welcher Stoff das ist und was für Stoffe überhaupt beteiligt sind, dann wird es natürlich schwierig. Dann macht man das in der Regel mit Geruchsträgern. Also die Menschen müssen ein Kleidungsstück tragen oder ein Textil bei sich tragen, die betroffenen Menschen, die erkrankten Menschen und nicht erkrankte Menschen auch. Das setzt natürlich voraus, dass man auf diese Krankheit zuverlässig testen kann, weil sonst macht es irgendwie keinen Sinn. Und dann werden die Hunde anhand dieser Textilien oder dieser Geruchsträger trainiert, was natürlich schwierig ist, weil alle anderen Faktoren ausgeschlossen werden müssen. Also man braucht sehr, sehr viele Proben von Betroffenen, damit der Hund weiß, aha, ist nicht der Mensch oder nicht das Textil oder nicht, wenn man unsauber arbeitet, die Person, die das Tuch angefasst hat, sondern der eine Geruch ist genau zwischen diesen ganzen Proben gleich. Das ist das Einzige, was sich unterscheidet und was die negativen Proben nicht haben. Aber das ist natürlich eine aufwendige Arbeit, muss extrem gut durchdacht sein von der Planung her, vom Aufbau her, dass die Hunde das gut verstehen. Und das ist dann schon eine Herausforderung, ja. Respekt vor sowas.
Deine Hündin ist doch auch Spürhündin für die afrikanische Schweinepest, ist das richtig?
Ja, jein. Tatsächlich schnüffeln, ist sie ausgebildet, Wildschweinkadaver zu finden. Also die Hunde können nicht krank, also den Virus erschnüffeln, das geht nicht, weil es, also ich muss anders anfangen. In der Schweiz gibt es die afrikanische Schweinepest noch nicht. Sie wird kommen, weil zum Beispiel Deutschland hat sie, Italien hat sie, also Grenzländer haben sie, es wird passieren. Und wir wollen vorbereitet sein und die Hunde sind ausgebildet. Aber es wird niemals, niemals jemand erlauben, dass infiziertes Fleisch zum Training von Hunden in die Schweiz importiert wird. Das ist so gefährlich, dass das niemals passieren wird. Muss es auch nicht, weil es ist nicht so, dass die Schweizer Wälder voll sind mit toten Wildschweinen. Wenn aber afrikanische Schweinepest ausbricht, dann haben die natürlich viel höhere Sterblichkeit. Deswegen reicht es, dass die Hunde darauf ausgebildet werden, Wildschweinkadaver zu finden. Und wenn ein Kadaver gefunden wird, wird der beprobt. Die werden eh immer beprobt. Auch wenn Hunde Krankheiten erschnüffeln, werden die Menschen in der Regel noch getestet. Also es wird immer noch mal nachversichert. Und sie ist eben ausgebildet darauf, Wildschweinkadaver zu finden.
Verstehe.
Und das ist, ja, es ist, eigentlich klingt das so völlig natürlich, ne? Welcher Hund kann kein totes Viech finden? die Kunst ist es, dass der Hund bei der Arbeit bleibt. Also wir arbeiten ja nicht nur 10 Minuten, sondern auch deutlich länger. Das heißt, der muss auch sehr, sehr lange ohne Erfolg arbeiten. Und für mich die persönliche Herausforderung ist, dass mein Jagdterrier-Dackelmischling frei außer Sicht im Wald arbeitet und ich sie abends wieder heimnehmen kann. Das ist die andere Herausforderung.
Das wäre meine Sorge bei meinem Hund auch.
War meine anfangs auch, ja.
Ja. Wie muss man sich denn so die Geruchswelt aus Hundesicht vorstellen? Also ich denke immer, das ist vielleicht so ähnlich, wie wir Menschen Farben sehen und so ein Bildgedächtnis haben, dass so vielleicht die Hundewelt aus Geruchssicht aussieht. Aber kannst du da noch ein bisschen erzählen, wie das für Hunde wohl so ist?
Wahrscheinlich ist dein Vergleich gar nicht so schlecht. Sicher können sie sehr viel effizienter riechen. Je nach Geruch, wie wir vorhin schon hatten, vielleicht nicht unbedingt immer besser, aber tendenziell schon. Es gibt natürlich Zahlen, die das zeigen. Also die Anzahl Riechzellen, wo der Hund plus minus je nach Rasse 200 Millionen hat, während der Mensch so plus minus bei 10 Millionen liegt. Dann werden die Gerüche aufgenommen. Für diese Riechzellen, das sind Rezeptoren. Und Rezeptoren reagieren verschieden auf unterschiedliche Moleküle. Es gibt 350 Rezeptortypen ungefähr. Die werden durch Gene kodiert und da hat der Hund dreimal so viele Gene für wie der Mensch. Und wenn die Geruchsmoleküle an diesen Rezeptoren nah ankommen, werden sie weitergeleitet in den sogenannten Riechkolben. Der ist beim Hund auch 10-mal größer als beim Menschen. Und dann wird das Ganze ins Gehirn projiziert und da, deswegen auch der Vergleich mit dem Sehen, wird so viel Energie reingegeben in das Gehirn wie für uns beim Sehen. Also die haben so viel Gehirnkapazität fürs Riechen, wie wir es fürs Sehen haben. Also es ist schon sehr ausgefeilt. Plus sie sind wirklich dafür gemacht zu riechen. Wenn wir riechen, dann geht die Luft rein und wenn wir ausatmen, geht sie wieder raus. So, da in der Zeit haben wir Zeit zu riechen. Das ist bei Hunden tatsächlich anders. Die trennen in der Schnauze die Luft, wo sie dran riechen, von der Luft, mit der sie atmen. Und so kann die Luft in der Nase viel länger bleiben und viel mehr Kontakt haben mit dem Riechepithel. Also viel mehr Moleküle können aufgenommen werden. Das ist schon mal faszinierend. Dann können Hunde, glaube ich, bis zu 300 Mal schneller schnüffeln als wir. Also die Effizienz ist wahnsinnig. Und wenn man sich so eine Hundenase mal anschaut, da ist ja vorne das Loch, das Nasenloch. Und das ist an der Seite nicht zu, sondern hat diesen Schlitz. Und wenn Hunde schnüffeln, geht vorne die Luft rein und zur Seite wieder raus, sodass das vor der Hundenase nicht verwirbelt wird. Was noch Sinn macht, wenn sie eine Spur verfolgen, dass sie sich das nicht selber durch die Gegend blasen, die Geruchsmoleküle.
Wow.
Ist also wirklich dafür gemacht, dass sie so effizient riechen können. Das ist sehr, sehr faszinierend. Eben von wie gut sie was riechen, ist extrem abhängig vom Geruch. Dabei sind Menschen tatsächlich auch nicht schlecht. Es gibt Versuche, die gezeigt haben, dass Menschen, die trainiert wurden, auch Menschen muss man trainieren mit der Nase, eine Schokoladenspur in der Wiese verfolgen konnten, mit Richtungswechseln und allem drum und dran. Also Menschen sind auch schon nicht schlecht, wenn man sie trainiert. Sommeliers, Parfümeure, Köche, die sind alle extrem im Nasenbereich trainiert. Aber wenn Leute nicht trainiert sind, genauso wie untrainierte Hunde, würde ich noch sagen, der Hund ist gar nicht so schlecht. Plus halt die Wahnsinnseffizienz, die zeigt, der ist dafür gemacht, zu schnüffeln. Und deswegen finde ich, auch wenn man nicht in dem Bereich tätig ist, in dem ich tätig bin, Nase nutzen ist immer gut für den Hund.
Gibt es Hunde, für die Nasenarbeit mehr geeignet ist oder weniger geeignet ist? Also du meintest schon von deiner Hündin, dass die da ein gewisses Talent so mitbringt, so klang es. Kann man da irgendwie sagen, welche Hunde da besonders talentiert sind oder eine besondere Veranlagung haben?
Also so wie wir vorhin hatten, diese Schnüffelteppich-Geschichten, wenn wir das zur Nasenarbeit zählen, ist für alle Hunde super. Auch da, ich zitiere gerne Studien, gibt es eine Studie, dass Hunde, die schnüffeln dürfen in solchen Geschichten, optimistischer sind im Leben. Also das bringt tatsächlich was. Deswegen sage ich immer, egal was für ein Hund, Kekse streuen, Futterbeutel, alles was die Nase ist, viel schnüffeln lassen auf dem Spaziergang. Natürlich nicht die Erziehung vergessen, also man muss sich nicht an den Hintern vom anderen Hund docken und der Besitzer steht verliebt daneben, weil er soll ja schnüffeln. Irgendwo muss man auch ein bisschen Höflichkeit beachten. Aber so ebenso Schnüffelspiele sind immer cool. Wenn es dann ein bisschen ins Intensivere geht, sind natürlich leider brachycephale Rassen benachteiligt, Möpse, Bulldoggen, weil der Raum der Nase fehlt, wo der Geruch aufgenommen werden kann. Das Riechepithel ist verkleinert bzw. zusammengequetscht, sodass die Luft gar nicht mehr hin kann. Plus natürlich die Probleme, wenn es warm ist und wenn die viel schnüffeln müssen, überhitzen die schnell, diese brachycephalen Rassen, weil die Thermoregulation beschränkt ist. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man die nicht überfordert und die sind sicher auch keine Hochleistungsschnüffler. Bei den anderen Rassen glaube ich nicht, dass es wahnsinnig viel Unterschied macht, was sie können. Es macht vielleicht einen Unterschied, was sie wollen und wie gut man es ihnen beibringen kann. Also ich glaube, es gibt Hunde, die sind super mit der Nase, sehen überhaupt nicht ein, warum sie das jetzt für uns machen sollen. Ich glaube, da liegt der größte Unterschied zwischen den Rassen oder zwischen den auch Individuen. Ne? Also manche Individuen sind wahrscheinlich super, wenn man es von der Rasse gar nicht denken würde vielleicht. Da muss man schon immer gucken. Es kommt sehr viel drauf an, wie explorativ sind Hunde. Wie gerne schauen sie sich neue Sachen an, dass man denen das auch beibringen kann. Sonst sagen die, oh nee, puh, keine Lust und ist irgendwie gruselig und will ich nicht. Und andere sagen, oh ja, was Neues, gib her, ich mach mit, macht Spaß. Und da gibt's quasi keine Einschränkungen. Das ist eine Frage der Motivation. Manche Hunde sind motivierter. Die findet man halt häufig in den klassischen Arbeitsrassen. Die bringen die ein bisschen eher mit, aber ich würde nicht sagen, dass nur Arbeitsrassen für diese Form Sinn machen oder geeignet sind. Uns hätte es vielleicht auch keiner zugetraut. Meine Hündin ist aus dem Tierschutz, aus dem Tierheim. Ich habe sie secondhand, das würden viele in dem Bereich schon gar nicht machen. Hat alles wunderbar geklappt. Das ist eine kleine Maschine.
Großartig. Wie lange hat das gedauert? Wie lang war euer Trainingsweg, bis ihr da seid, wo ihr jetzt heute seid?
Lang und er ist nie zu Ende. Es gibt sehr verschiedene Arten zu suchen. Diese Fledermausgeschichte ist, das sind so Felder von, sag ich mal, 120 mal 120 Metern, die sie absuchen muss. Sie muss lernen, sie muss da tatsächlich an der Leine suchen, weil sie sonst zu schnell sucht und den Geruch überläuft. Das ist was, was ich lernen muss, dass ich sie, wie ich sie führen muss. Dann hat sie die Wildschweinsuche, wo sie frei im Wald außer Sicht arbeitet. Ich muss extrem, also sie hat GPS an, ich sehe auf dem GPS-Gerät, wo sie ist und welche Teile sie abgesucht hat. Sie muss da lernen, weit zu gehen, schnell zu gehen, weil wir eine gewisse Fläche abarbeiten müssen. Gute, also wenn Hunde erfahren sind, lernen sie selber, den Wind zu berücksichtigen. Den muss ich natürlich auch berücksichtigen, aber sie macht es genauso. Dann die Bettwanzensuchhunde, die arbeiten in einer Räumlichkeit. Die müssen sehr langsam suchen und fein suchen, weil die Gerüche natürlich, eine Bettwanze riecht weniger stark als so eine tote Sau. Die müssen dann sehr langsam suchen. Auch so Drogenhunde, die feiner suchen müssen, sind verschiedene Sucharten. Und je nach Projekt, das man bearbeitet, muss der Hund eher die Suchart lernen als den Geruch kennenlernen. Wenn Hunde gut trainiert sind, geht die Geruchskonditionierung recht schnell. Aber die Art zu suchen, ich habe mit meiner Hündin, eben mit den Fledermäusen angefangen, und weil man ja zu Auslastungszwecken nicht immer so eine Fläche absuchen kann, habe ich sie auf eine feine Suche trainiert. Das hat ewig gedauert. Also heute würde ich es tatsächlich anders machen. Aber wenn die gelernt hat, 2 Jahre lang ist die gerannt und hat Erfolg gehabt. Und jetzt plötzlich soll sie Erfolg haben und nicht mehr rennen. Also der zu erklären, such langsam, war also ein Kampf, ne? Aber ist ja kein Wunder, kann sie ja nichts dafür, weiß sie ja nicht, ne? Aber ihr dann beizubringen, wenn du langsam suchst, dann hast du jetzt Erfolg. Eben Autosuche, kleine Gegenstände im Auto verstecken und so. Und das musste die lange, lange lernen. Das waren Monate, bis sie das geschnallt hat. Also geschnallt hat, bis sie es so gemacht hat, dass ich sage, aha, guck mal, jetzt läuft's. Ist ja süß, wie sie das macht.
Kannst du noch sagen, womit man rechnen muss? Also wenn man jetzt sich als Hundehalterin entscheidet, man möchte wirklich professionell eine Suche aufbauen, wie viel Zeit müsste man da planen?
Kommt ganz drauf an, wie viel Zeit man selber investieren möchte, wie sehr einen der Ehrgeiz packt. Den Geruch zu trainieren ist nicht so schwierig. Das Wichtigste ist, was hilft uns, wenn der Hund den Geruch findet und wir sehen nicht, dass er ihn gefunden hat? Das sogenannte Anzeigeverhalten ist ein sehr wichtiges Element und muss explizit trainiert werden und dann verknüpft werden mit dem Geruch und dann die Art der Suche obendrauf. Also es sind im Prinzip verschiedene Elemente, die gebraucht werden. Die krassen Leute, die wirklich das auch beruflich machen, die sagen, ja, 4 Monate, ich bin nicht so krass, ich brauche ein bisschen länger.
Und was du auch vorhin meintest, dass das nie zu Ende ist, das ist ja eigentlich auch das Schöne dran, ja, oder? Dass man da als Team irgendwie dran wachsen kann und immer weiter dran rumwerkeln kann.
Sehr. Es trainiert auch die eigene Frustrationstoleranz enorm. Muss man also schon sagen. Nee, es geht immer weiter, immer neue Ideen. Meine Hündin hat so Freude dran, wenn ich ihr einen neuen Geruch beibringe, einfach weil sie denkt, oh, mal schön was anderes. Ich habe zufällig aus einem Urlaub, wo ich es nicht ausgegeben habe, ein paar 100 schwedische Kronen, also habe ich sie halt mal auf Geld trainiert. Und das findet sie einfach witzig, weil es was Neues ist. Also die Suchform ist aber immer noch die gleiche. Sie muss Räume absuchen, sie muss Autos absuchen. Aber es macht ihr einfach Spaß, was Neues zu machen. Und die Abwechslung, das finde ich auch witzig. Mal zu gucken, was geht, was nicht geht und so. Und wenn die Anzeige können, die Suchart, dann kann man sich nur auf den Geruch konditionieren und konzentrieren. Und dann macht es, ist das witzig, ne? Das macht einfach Spaß.
Voll gut. Wie kann man denn Nasenarbeit im Training mit Hunden mit Problemverhalten vielleicht auch einsetzen? Wie kann man bestimmte Hundetypen fördern und fordern dadurch?
Ich bin tatsächlich großer Fan von der Beschäftigungsmethode, auch für Hunde mit Schwierigkeiten. Das müssen gar nicht mal krasse Schwierigkeiten sein. Ich nehme mir mal gerne als Beispiel meinen alten Rüden, den ich jetzt vor ein paar Wochen habe gehen lassen müssen. Der war auch aus dem Tierheim. Der war wahnsinnig passiv. Wenn man den vor ein Problem gestellt hat, dann konnte man ihn 2 Stunden später wieder abholen. Da stand er immer noch vor dem Problem. Keine Ideen, kein gar nichts. Und dann habe ich angefangen mit so Futterballgeschichten. Ich habe eine Futterauswurfmaschine gebastelt, wo er eben Keksi suchen muss und rauskriegen muss. Und dann habe ich im Bereich Sportfährte angefangen. Also Fährtenarbeit im Sportbereich. Und das hat ihm enorm viel gebracht, weil ich bin zwar hinten an der Leine dran, er muss sich aber selbstständig die ganze Sache erarbeiten. Und ich finde, durch dieses Ganze, wie er Probleme löst, wie er die Nase einsetzt, ist er offener geworden, er ist zugänglicher geworden, er ist kreativer geworden in dem Rahmen, in dem das für ihn möglich war. Und ich glaube, dass das auch in anderen Bereichen, in anderen Problembereichen, es war jetzt kein Problem mit ihm, aber bei Hunden, die Probleme haben, dass es sehr viel helfen kann. Und was ich ganz wichtig finde, das ist ein Setting, wo es keine Konflikte gibt. Man hat keinen Druck, man muss dem Hund nicht erklären, benimm dich, sondern man kann sich auf die Sache konzentrieren und kann nur Freude haben. Man muss den nicht maßregeln. Man kann nur mit Lob arbeiten, man kann alles ausblenden und wenn er mal ausflippt, dann sagt man halt, ja, jetzt komm, beruhig dich wieder, warte, bis er sich beruhigt und macht weiter. Man hat keinen Konflikt in der Sache. Und ich glaube, das ist für alle schön, wenn man mal einen Raum hat, wo man sich, also nicht streiten muss, aber wo man auch sagen kann, es ist nicht wichtig jetzt, sondern jetzt machen wir das zusammen. Und es ist natürlich eine Auslastung. Ich glaube, viele Hunde sind ein bisschen komisch, weil die nicht genug zu tun kriegen. Oder falsche Sachen zu tun kriegen. Und dann kann das natürlich auch enorm dazu beitragen, ausgeglichen zu werden. Sie kriegen eben Selbstbewusstsein, eben der Optimismus steigt. Also mir würde kein Beispiel einfallen, wo Nasenarbeit negativ wäre. Auch bei Jagdhunden. Das heißt, ja, oh, fördert das Jagdverhalten? Weiß ich nicht, es kontrolliert Jagdverhalten, würde ich sagen. Sie können es ausleben in einem kontrollierten Rahmen. Also warum nicht? Ist doch schön. Ich würde es immer empfehlen. Offensichtlich.
Sehr gut. Wenn man mit seinem Hund Nasenarbeit machen möchte und da reinkommen möchte in das Thema, wo fängt man da am besten an als Hundehalterin?
Also heutzutage gibt es ja relativ viele Angebote auch, wie man sich da einleben kann. In ZOS, ne, die Zielobjektsuche in Deutschland, gibt es Kurse. In der Schweiz nennt sich das Schasu für Schatzsuche. Es ist halt dann so, wenn man das ordentlich macht, dauert es eine Weile, bis man die Hunde suchen sieht. Und die meisten Leute wollen ihre Hunde gerne suchen sehen. Aber das ist nicht der Anfang von der Arbeit. Der Anfang von der Arbeit, das sind die ganz simplen Sachen. Belohnungswort, Keep Going Signal, eine Grunderziehung, dass man überhaupt sich Dinge leisten kann. Also, dass ich den im Raum suchen lassen kann, ohne dass der, weiß ich nicht, alles abräumt. Das sind so kleine Basics. Am wichtigsten sind aber tatsächlich Belohnungssignale und so weiter, dass man weiß. Dann auch ein Signal, um zu sagen, das war falsch, ist aber nicht so schlimm. Ne, weil oft reagieren wir mit Nein, wenn irgendwas falsch ist. Und das ist nicht das Ziel, sondern wir sagen, ach Mensch, war jetzt dumm, darfst du nochmal probieren. Das sind so Signale, die der Hund lernen muss, um zu wissen, was sie bedeuten. Und das sind so die Basisaufgaben, dass man dann anfangen kann, überhaupt ein Anzeigeverhalten zu trainieren und dann eine kleine Suche zu trainieren. Wer Nasenarbeit einfach kennenlernen möchte, für den eignen sich sicher Wochenendseminare. Viele Hundeschulen bieten auch Kurse, also so ne, Wochenkurse an. Einmal die Woche machen wir hier Schasu oder ZOS, einfach um zu wissen, ob es einem Spaß macht oder ob es einem keinen Spaß macht.
Und die eigene Frustrationstoleranz üben, wie du schon gesagt hast.
Ja, die ist, da bin ich auch noch viel am Lernen. Die schult man.
Hast du da ein Beispiel, was besonders schwierig ist manchmal?
Also tatsächlich habe ich den Frust am meisten mit mir selber. Wenn ich weiß, ich gehe zu schnell vorwärts und dann funktioniert's nicht und dann ärgere ich mich, was so ein bisschen dann der Hund spiegelt, je nach Sensibilität des Hundes. Mein Junior ist da so ein krasses Weichei, ne? Das geht dann schon gar nicht mehr. Und da muss man sich krass zusammenreißen und denken, ja, mach's halt nächstes Mal besser, du Nuss. Schreib dir halt deinen Trainingsplan, auch wenn's mühsam ist. Und Hunde lernen auch, Frust ein bisschen auszuhalten dadurch. Weil auch die, gerade wenn sie sehr, sehr motiviert sind und sie schaffen es nicht, dann merkt man es dann schon, dass es sie selber ein bisschen ärgert. Und dann ist es auch am Trainer zu sagen, ja, ärgert dich, aber guck mal, probier es nochmal, vielleicht klappt es ja dann. Und dann das Training so zu gestalten, dass der Hund das auch schaffen kann und Freude dran hat. Unfrust trainiert wird. Immer alle Elemente hat man drin. Alle.
Lernen alle dabei.
Genau.
Was macht dir am meisten Spaß an der Nasenarbeit?
Da bin ich auch nicht anders als alle anderen. Ich sehe meinen Hund gerne suchen. Mhm. Das ist so niedlich, weil der Spaß, ne, wie die ihren Körper einsetzt. Und wenn sie dann noch eine schöne Anzeige macht, dann ist Frauchen glücklich.
Es gibt noch so ein paar Sätze von Halterinnen und Haltern, die mir schon oft begegnet sind oder die ich schon gehört und gelesen habe, so in meinem Umfeld, die irgendwie zu dem Thema passen. Und ich würde da super gerne noch deine Meinung dazu hören. Zum Beispiel habe ich schon oft gehört, dass Leute so von ihren Hunden sagen, ja, nee, das ist nichts für meinen Hund, der hat eine echt schlechte Nase und der ist auch nicht so der Hellste, also der wird das nicht können.
Ja, ich habe tatsächlich auch schon Hunde getroffen, wo ich dachte, riecht der überhaupt? tatsächlich sind es Hunde, die das nie gelernt haben. die nie gelernt haben, dass man eine Nase vorne dran hat. Wenn Leute ihren Hund spazieren führen an der kurzen Leine und dann darf er mal pinkeln, dann darf er mal ein Häufchen machen und dann geht's wieder weiter, dann schnüffelt der nicht, dann weiß er nicht, dass das funktioniert. Und man muss Hunde trainieren, man muss ihnen zeigen, guck mal, das Ding da vorne hast du dran. Also die bringen es von alleine mit, aber wenn man sie dann ab einem gewissen Alter aus irgendwelchen Gründen nicht lässt oder nicht lassen kann, dann wissen die auch nicht, das einzusetzen. Und Kekse suchen kann jeder Hund. Und wenn ein Hund Kekse suchen kann, kann der auch eine Sportfährte lernen zum Beispiel, wenn man in den Bereich gehen will. Er kann auf der Wiese die Kekse suchen. Und wer einen Keks findet, der findet zum Beispiel auch einen Teebeutel. Und wenn man einen Teebeutel finden kann, dann kann man anfangen mit ordentlich Nasenarbeit. Also sie können es alle, sie sind vielleicht nicht alle gleich gut, aber darum geht's ja nicht, wenn man seinen Hund beschäftigen will. Und ich finde, man soll nicht aufgeben, wenn man das machen möchte, soll man nicht aufgeben, weil man denkt, der Hund kann es nicht oder der Hund ist zu doof, das zu lernen. Und wenn sie verfressen sind, hilft's halt, ne? Weil dann fressen, dann suchen sie Futter. Wenn sie spielen wollen, kann man super Versteckspiele mit dem Ball machen, wenn sie ihren Ball mögen. Oder Futterdummy. Ich glaube, ich kenne fast keinen Hund, der keinen Futterdummy gerne macht. Es kommt ein bisschen drauf an, was drin ist, ne? Aber man kann mit dem Futterdummy auch Zerspieli machen. Spieli, ne? Das Schweizer Spieli.
Also Zerspiele machen. Sehr schönes Wort.
Genau, Zerspieli. Kann man dann machen, wenn der Hund lieber spielt. Also es stehen einem Welten offen und ich glaube tatsächlich, dass so gut wie alle Hunde dafür empfänglich sind.
Was ist mit, mein Hund ist viel zu hibbelig und der kann sich gar nicht so lang konzentrieren?
Ja, hibbelig ist eigentlich gar nicht schlecht. Es zeigt von viel Energie und die muss man halt nur noch fokussieren. Auch wenn man von hibbeligen Hunden die Energie fokussiert, hat man einen tollen Hund dafür. Ist halt anstrengend, auch da Frust, ne? Solche hibbeligen Hunde brauchen ein sehr, sehr strukturiertes Training mit schnellen Erfolgen, die man dann langsam verlängert, die quasi die Sequenzen, wann der Hund Erfolg hat. Und so kriegt man da so einen schönen Fokus rein. Und also hibbelige Hunde finde ich schön, weil der, mein Junge, gut, der war ganz schön jung, ne? Als ich den dann angefangen habe, dachte ich auch, der hier Aufmerksamkeit, oh, ein Vögelchen, weg war er. Wie sich das über die Zeit dann fokussiert auf die Arbeit, ist wirklich schön zu beobachten. Und da muss man einfach sein Training anpassen, fokussiert, ruhig, schöne Erfolge, vielleicht nicht unbedingt krass hochfahren in den Erfolgen. Und dann ist das genial, gerade für solche Hunde, geniale Auslastung.
Und dann ist mir noch immer mal begegnet so die Sorge, dass der Hund durch Nasenarbeit zu selbstständig wird und dass das ja nicht kooperativ genug ist und der dann sich alleine zum Erfolg verhilft. Was sagst du dazu?
Bist du ein Freund von etwas unabhängigeren Hunden? Ich meine, die Terrierhündin, ja, du hast auch einen Terrier, ne? Ich meine, ja, man muss es mögen, diese Selbstständigkeit. Jetzt, mein Junge ist ein Hütehund, da achte ich extrem drauf, dass er mir nicht so am Rockzipfel klebt, weil die das halt mitbringen. Und für die Nasenarbeit braucht es eine Unabhängigkeit. Die ist aber nicht völlig unkontrollierbar, weil wir arbeiten immer noch zusammen. Zu solchen Flächensuchen gehört auch, dass ich den Hund lenken kann. Dass er abrufbar bleibt, dass ich sagen kann, jetzt geh mal da links runter in die Grube, da warst du noch nicht. Wenn ich eine feine Arbeit mache, zum Beispiel an der Leine, soll der Hund auch lernen, ich beschränke ihn. Er darf da suchen, wo die Leine, ne, er muss mich nicht quer durch den Laden schleifen, die Leine begrenzt es. Er muss das Ganze mir anzeigen, er findet es und dann macht er ein Anzeigeverhalten und ich bestätige ihm das. Also es ist, in der Suche ist er sehr selbstständig. Aber dennoch gebe ich den Rahmen vor und ich bestätige, wie ich das möchte. Ich denke, und weil es eine Beschäftigung von dem Hund und der Person zusammen ist, nur die beiden, in dem Moment zählen nur die beiden, die Arbeit mit den beiden zusammen, finde ich das eine tolle Bindungsarbeit, weil eine Interaktion stattfindet, eine Beschäftigung miteinander. Man spielt mit dem Hund hinterher, man füttert, man lobt ihn, man freut sich mit dem Hund. Ich glaube nicht, dass Hunde durch so eine Arbeit selbstständiger, also unangenehm selbstständig werden. Und eine gute und selbstständig und gute Bindung hat ja nichts miteinander zu tun. Man kann ja eine super Bindung haben und trotzdem einen selbstständigen Hund. Und ich glaube, da findet man ein sehr, sehr gutes Maß bei der Arbeit.
Und die letzte Aussage, und da muss ich sagen, bin ich selber auch schon, habe ich auch schon diesen Gedanken gehabt. Ich will doch meinem Hund nicht auch noch das Fährtenlesen und Jagen beibringen. Also ne, mein Terrier ist auch hochjagdlich ambitioniert, aber eher auf Sicht. Also der ist so der Typ, der Bäume abscannt und ins Gebüsch vorsteht und so. Und dann ist mein Gedanke schon so ein bisschen, will ich dem jetzt wirklich beibringen, wie er auch noch die Fährte ausarbeiten kann? Was sagst du dazu?
Ja, tatsächlich habe ich das auch gedacht, als ich meinen Terrier bekommen habe. Habe ich auch gedacht, oh verdammt, ein Jagdterrier-Dackelmischling, ob das so schlau ist jetzt. Weil ich habe auch mit Sportpferde angefangen mit ihr und dachte, nee, es hat sich, finde ich, nicht auf ihren Jagdverhalten negativ ausgewirkt. Also sie ist kontrollierbar im Jagen. Ich finde, und da habe ich mir viele Gedanken gemacht, als ich den Hund gekauft habe, ich kann nicht immer gegen die Genetik arbeiten. Das ist nicht fair, wenn ich immer nur alles deckel, was mit Jagen zu tun hat. Und so kann ich das Verhalten, das sie gerne zeigen, in Bahnen lenken, die für uns beide in Ordnung sind. Und das Schöne ist, gerade auch bei Fährtenarbeit oder Schleppe, man kann ja auch in die Schweißarbeit gehen mit einem Terrier, das ist dann ein bisschen entspannter als Sportfährte. Die müssen ja Wildspuren ignorieren. Die bleiben auf ihrer Fährte. Sie lernen also, Ablenkungen auszublenden. Wenn ich mit einem Anfängerhund in einem Flughafen suchen gehe, dann wird er das nicht leisten können. Dann wird der so abgelenkt sein. Wenn nicht der aber trainiert ist, dann kann der während Bauarbeiten eine Suche machen. Dann können die Suche machen, wenn irgendwo ein Haus zusammengebrochen ist und alles voller Angst, Stress und so weiter ist. Die lernen, Ablenkungen zu akzeptieren, zu ignorieren, sich zu konzentrieren auf das, was sie tun, und man gibt ihnen das, was sie genetisch gerne machen. Also von daher ist meine jetzige Meinung, vielleicht rede ich es mir auch nur schön, weil es mein Hund jetzt halt macht, aber ich denke tatsächlich, dass es das Jagdverhalten nicht verschlimmert, sondern es zulässt und die Kontrollierbarkeit erhöht. Deswegen easy, mach Nasenarbeit mit deinem Terrier.
Sehr gut. So, Katja, ich habe noch eine Sache, die ich mit dir gerne machen möchte. Und zwar habe ich 5 Begriffe für dich mitgebracht. Mhm. Und ich würde gerne wissen, ob die bei dir ein soziopositives Verhalten oder eine Reaktion triggern, mhm, oder eine sozionegative. Also, ne, der Podcast heißt ja soziopositiv. Und darum möchten wir da nochmal dieses Thema aufmachen. Und ich bin sehr gespannt, was du sagst. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Der erste Begriff für dich ist Jagd.
Jagd, menschliche Jagd, also wenn Leute jagen, ja, gehen und auf Wild jagen. Okay, genau, super. Soziopositiv in einem vernünftigen Rahmen. Ich finde, wir haben in unserer Welt die natürlichen Beutegreifer recht reduziert. Der Wolf kommt zurück, ist immer ein Riesentheater. Wir leben in dieser Welt, wir haben eine Waldwirtschaft. Wir müssen jagen, damit das funktioniert, sonst haben wir keine Waldwirtschaft. Das ist einfach so. Und da muss natürlich vernünftig gejagt werden, darf nicht übertrieben werden, die richtigen Tiere rausgewählt werden. Wenn es um Trophäenjagd geht, also der schönste Bock, dann sozionegativ. Wenn es um eine ökologisch wertvolle Jagd geht, soziopositiv. Wir arbeiten gerade im Artenspürbereich viel mit Jägern zusammen. Ich selber habe auch den Jagdschein. Ich gebe zu, ich bin jagdlich nicht aktiv, weil ich nicht um 4 Uhr aufstehen kann, um 3 Stunden draußen zu sitzen. Aus dem Alter bin ich raus.
Verständlich.
Ja. Habe aber daher auch sehr positive Erfahrungen mit Jägern gemacht, denen die Wildtiere sehr am Herzen liegen und die das wirklich gut machen und den Sinn drin sehen und vernünftig auch dem Wolf gegenüber nicht grundsätzlich negativ eingestellt sind, sondern man kann auch mit den Tieren zusammenleben. Von daher, ja, bin ich bei Jagd soziopositiv.
Zweiter Begriff für dich, Katja. Mhm. Diensthund.
Diensthunde. Soziopositiv. Ich bin immer ein bisschen skeptisch gegenüber Mallis aus beruflichen Gründen. Und viele Mallis sind ja Diensthunde. Ich finde aber eine schöne, eine saubere, klare Diensthundeausbildung bringt sehr, sehr viel. Ich kenne einige Diensthunde. Ich kenne Diensthunde, die sind im familiären Bereich Zucker. Ne, die kannst du überall mit hinnehmen und alles gut. Und dann kenne ich Diensthunde, die kannst du nur hochgesichert laufen lassen dabei. Aber die machen halt einen Job. Ne? Die machen wirklich einen Job, die schützen ihren Halter, die stellen Einbrecher. Die können halt nicht immer nur Zucker sein. Das ist dann ein Unterschied. Sind es Diensthunde im Polizeisektor oder sind es Diensthunde im Sicherheitsdienstsektor? Das ist ein Unterschied. Wenn ich im Sicherheitsdienst bin, dann laufe ich nachts irgendein Gelände und wenn da einer kommt, ist der Böse in der Regel. Wenn ich im polizeilichen Sektor laufe, habe ich zig hunderte Leute manchmal um mich rum und dann muss man genau gucken, wer ist der Böse. Also es ist ein großer Unterschied. Das ist jetzt Schutzdienst. Im Bereich Nasenarbeit gibt es natürlich auch Diensthunde, Drogen, Zoll und so weiter. Super Sache. Finde ich eine super Sache. Und ich freue mich, dass auch die Ausbildung besser wird und dass die Leute, auch die Ausbilder und die Teilnehmer sich weiterbilden, auch außerhalb von den Ausbildungen in diesem Dienstbereich, Militärbereich gibt. Es gibt ja viele Angebote, die haben nichts mit Militär zu tun in dem Sinne. Und ich finde das sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut, wenn das jetzt auch, wenn da ein bisschen der Horizont aufgeht für Diensthundeführer. Also von daher bin ich bei Diensthunden soziopositiv.
Der dritte Begriff für dich, Trieb.
Trieb. Wenn jemand sagt Trieb, dann erinnert mich das an die, sorry, so alte Garde von Hunden, mit die Schutztrieb haben. Mhm. Da bin ich ein bisschen sozio-negativ, weil das ist so, ja, mein Hund hat richtig Trieb. Das ist so ein bisschen, finde ich nicht so schön. Ich rede lieber gerne von Motivation. Die Motivation ist abhängig auch von Erwartungshaltung, von Belohnung und klingt für mich schöner. Es macht ein runderes Bild für mich als der Hund hat krass Trieb. Das ist so, also Trieb ist eher so ein sozio-negativer Begriff. Die Idee dahin, die meinen ja, glaube ich, auch nur Motivation, wenn ich das richtig interpretiere, finde ich den Begriff ist sozio-negativ, Motivation stehe ich drauf.
Vierter Begriff, Leinenpflicht.
Leinenpflicht, wir haben ja im Kanton auch Leinenpflicht, krass sozio-negativ, ich hasse die Leinenpflichtzeit. Ich sehe den Sinn, aber ich denke, Leute, die ihre Hunde unkontrolliert jagen lassen, die dann wirklich ein Problem sind fürs Wild, die halten sich auch nicht an die Leinenpflicht. Von daher bin ich, also was Leinenpflicht im Wald angeht, super sozio-negativ, ich finde es schrecklich. Leinenpflicht in der Arbeit mit dem Hund, soziopositiv, weil manchmal braucht es das. Ich hatte diesen romantisierten Gedanken, dass ich bei der Fledermaussuche meinen Hund ableihen kann und er schwebt übers Feld und macht das ganz super. Festgestellt habe ich, klappt null, weil sie alles überläuft, weil sie sich nicht anständig konzentriert oder nicht fein genug riecht. Deswegen habe ich dann in den damals für mich sauren Apfel gebissen und gesagt, so, zack, Leine drauf, nervt mich. Und jetzt denke ich, ja, super, soziopositiv. Muss sein, ist sehr, sehr sinnvoll und macht es nicht weniger schön, wie der Hund über den Acker schwebt.
Sehr gut. Und der letzte Begriff für dich, Katja, Strafe.
Strafe im Nasenarbeitsbereich nehme ich an. Vorsicht, also was ist Strafe? Soziopositiv in dem Sinne, dass Strafe eine Information ist. Der Hund macht was falsch und er kriegt dafür eine Information. Wenn ich ihm die Information nicht gebe, hat er nur die Hälfte der Information. Also wenn man sagt, ich sag dir was Richtiges, ja, und ich sag dir was Falsches, nein, dann weiß er immer nur was Richtiges, aber nicht was Falsches in dem Sinne. Deswegen, ja, Strafe muss sein in dem Sinne, dass das Verhalten nicht häufiger gezeigt wird. Das heißt nicht, dass ich meinen Hund deckel in der Nasenarbeit. Man kann das wunderbar aufkonditionieren, dass der sagt, eben ein Begriff, das war falsch, gibt's hübsche Übungen zu, die sind wirklich nett und überhaupt nicht schlimm. Und im Prinzip ist es per Definition eine Strafe, denn der Hund lernt, dieses Verhalten zeige ich weniger häufig. Und damit hat der Hund auch alle Informationen. Deswegen in dem Sinne soziopositiv, den Hund in der Arbeit deckeln, funktioniert bei vielen Hunden überhaupt nicht, weil die sich dann verweigern und das geht nicht. Es gibt Situationen, da habe ich auch gestraft. Diese Strafen waren genau geplant. Die Situation war genau geplant. Ich kann es gerne das Beispiel sagen. Wir haben die tote Sau gesucht. Es war am Anfang von dem Training von meinem Hund. Und wir reden hier von toten Tieren. Die Hunde gehen da dran, die meisten. Also mein Junge würde das nicht anfassen. Der findet das krass eklig. Aber sie streckt da halt schon mal die Zunge dran. Weil es ist, sind wir mal ehrlich, quasi barf, ne? Also ich bin der Meinung, wenn ich sehe, das passiert, plane ich die Strafe so, dass es nicht wieder passiert, damit ich mich verlassen kann. Weil immer dieses, ja, ich stopp den Hund vorher, irgendwann geht der immer ran. Meine Theorie ist, irgendwann geht der immer ran. Und in dem Fall habe ich das genau geplant. Meine Position zur Probe zum Hund war genau definiert. Meine Reaktion war genau definiert für mich. Und dann das Wiederauffangen vom Hund, wenn der so gehemmt wird an der Probe, ist auch genau geplant. Das hat super funktioniert. Es braucht aber, es ist wirklich geplant. Wenn man so eine Strafe einsetzt, dass die dann nicht mehr daran rumlutscht, muss man das genau planen. Sonst auf keinen Fall. Nur wirklich nicht impulsiv in dem Bereich. Mit der Folge, wie lernt sie dann, was richtig ist und dass ich sie nicht hemme am Geruch.
Was ist so die Königsdisziplin der Nasenarbeit? Wie weit kann man das ausreizen mit einem sehr guten, sehr gut trainierten Hund?
Sehr weit, sehr weit. Es ist, man muss auch kurz fragen, als Biologin ist meine erste Antwort immer, es kommt darauf an, weil es ist nie schwarz-weiß. Was ist Königsdisziplin? Ist eine Königsdisziplin, dass ich einen sehr schwierigen, sehr feinen Geruch in einer Lagerhalle finde? Oder ist es eine Königsdisziplin, dass mein Hund in dem Erdbebengebiet, wo Stress ist, wo Angst ist, wo Lärm ist, wo Leichen sind, trotzdem läuft und lebende Menschen anzeigt? Oder ist vielleicht sogar die Königsdisziplin, dass mein Hund das kann, aber ich nie aus den Augen verliere, dass es mein Hund ist? der auch Bedürfnisse hat, die Hunde haben. Es ist kein Arbeitsgerät, auch wenn man das als solches oft verwendet in dem Bereich. Es ist trotzdem mein Hund, er hat Bedürfnisse, er muss spazieren gehen, er darf geknuddelt werden und darf auch mal ein Spiel machen, ohne dass ich Hintergedanken habe, wie ich das jetzt super in die Arbeit integriere. Es kommt also darauf an, was ist einem die Königsdisziplin. Ich finde das alles wichtig. Manchmal denke ich, also das, was meine Hündin macht, ist geruchlich nicht so krass schwierig. Diese Schweine suchen, physisch ist anstrengend. Für mich selber, es macht mich ein bisschen stolz, dass ich den Jagdterrier-Dackelmischling frei im Wald arbeiten lassen kann. Das macht mich schon stolz. Es macht mich stolz, dass ich das mit einem Hund geschafft habe, den andere Teams vielleicht nicht genommen hätten, weil sie so klein ist mit ihren 32 Zentimetern und Wald nicht immer so einfach ist. Und für mich selber ist das meine kleine eigene persönliche Königsdisziplin, dass ich das mit ihr geschafft habe. Plus sie ist aus dem Tierheim. Auch den Weg würden viele nicht gehen. Und das macht mich persönlich, ist meine persönliche Königsdisziplin gewesen, dass der Hund es schafft.
Sehr schön. Vielen Dank, Katja, für das Gespräch.
Sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
Es hat super viel Spaß gemacht. Ich habe viel mitgenommen. Und vielen Dank.
Dankeschön auch.
Hallo Sonja, ich habe da noch was vergessen und das wollte ich unbedingt noch loswerden, weil ich das so spannend fand. In einem Rahmen von einem Workshop hat die Dozentin ein Video gezeigt aus Afrika. Da war ein kleiner Hund, das war glaube ich ein Spaniel, Cocker Spaniel, der war trainiert auf Schuppentiere. Schuppentiere sind krass gefährdet, werden viel gewildert, weil sie ja potenzfördernd, krebsheilend sein sollen, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der Schutz von Schuppentieren extrem wichtig. Und dieser Hund war im Einsatz an der Grenze von dem Nationalpark. Und auf dem Video war zu sehen, wie dann so ein kleiner Plan-LKW angefahren kommt. Die Leute mussten dann aussteigen und der Hund hat sich dann da an die Arbeit gemacht und hat den LKW abgesucht und hat unterm LKW angezeigt. Und dann haben sie den Hund weggenommen und dann so einen Riesensack, so einen Plansack rausgezogen und den angefangen auszuräumen. Da waren dann mehrere tote Antilopen, mehrere tote Affen, mehrere tote Stachelschweine und ein Schuppentier drin. Und das fand ich schon krass, weil diese Hunde zeigen nicht tote Tiere generell an, weil sonst wäre es recht ineffizient, wenn die Leute da tatsächlich jagen dürfen, sondern eben nur diese Schuppentiere. Und das fand ich schon echt beeindruckend, weil ja der Hund aus diesem ganzen extremen Geruch nach toten Tieren, ich meine, das ist Afrika, und die sind wahrscheinlich nicht erst eine halbe Stunde tot gewesen, sondern das dauert natürlich, bis die gejagt sind, bis die ausgenommen sind. Und dann ist da relativ warm. Und dann aus diesem ganzen Geruchspool, dieses Schuppentier rauszuriechen, das einzelne tote Tier, das da drin war, das fand ich schon echt krass und auch ein gutes Beispiel für eine Form des Artenschutzes, dass man eben Wilderern das Leben so schwer wie möglich macht. Das war ein tolles Beispiel, das wollte ich unbedingt noch erwähnt haben.